Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Mein Name ist Ziska oder im Internet Distelfliege und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur Folge 75. Ich habe heute das Übliche wieder, was zum Stricken, was zum Spinnen, urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde, ein Teechen, obwohl ich das glaube ich schon mal hatte, dieses Teechen, was heute dran ist. Und ja, das war's. Es geht los mit Housekeeping. Ich fürchte, ich bin leicht übersteuert. Muss ich mal kurz hier einen Klick-Klick machen. So, ich habe meine Kopfhörer kaputt gemacht und jetzt muss ich so ein bisschen ohne Kopfhörer einfach in das Mikro reinsprechen. Und ich habe aber, also ich habe es halt schon mal ausgetestet. Es sollte eigentlich okay sein. Ich muss mal neue Kopfhörer kaufen. Ich bin mit dem Fuß ins Kopfhörerkabel gekommen und vorher hatte ich noch so eine Verlängerungsschnur am Kopfhörerkabel. Man kann ja auch so Kopfhörerverlängerungskabel kaufen und wenn ich dann über mein Kabel gestolpert bin, ist es immer an der Verlängerungsstelle, ist das Kabel dann auseinandergegangen und jetzt habe ich es gerade ohne Verlängerungsschnur benutzt, bin wieder reingestolpert. Und dann hat sich der ganze, also hat sich diese Buchse oder dieser Stecker total verbogen. Und ja, das Mischpult, wo der drin steckte, hat zum Glück keinen Schaden angenommen. Ja, und dann haben wir den Stecker vom Kopfhörer mit dem Hammer wieder gerade geschlagen. Und jetzt funktioniert nur noch eine, also jetzt funktioniert er halt mal und mal nicht. Tja, es war auch ein bisschen gepunkert mit dem Hammer, ja. Ja, dann fangen wir mal an. Ich wollte mich heute mal wieder namentlich bedanken fürs Flattern und Kommentieren, weil ich mal ausnahmsweise mal gut vorbereitet bin. Und zwar fürs Flattern bedanke ich mich mal bei allen, die mich seit August geflattert haben, weil ich das schon lange nicht mehr namentlich gemacht habe. Das sind Jademund, Ryu, Zimtzicke, Damn Snob, Gudrun und Machine Lady. Dankeschön, dass ihr den Podcast unterstützt und dass der Podcast ein bisschen von seinem Webhosting selber zahlt durch euch. Super. Ja, dann fürs Kommentieren wollte ich mich bedanken, fürs Kommentieren, Diskutieren und Anregungen geben, Fotos posten bei Micha, Ella, Beltane, Elke, Claudia, Mirtana, Dem, Snob, Vazelia und die Morgi. Also was wäre ich ohne euch und dem tollen Austausch zu Strickthemen. Haha, das macht Spaß. Ja. Das war's fürs Housekeeping. Ich habe mich doch nicht so gut vorbereitet, wie ich gedacht habe. Nämlich so für das Neue aus der Podcasting-Welt habe ich nichts vorbereitet. Da kann ich höchstens sagen, dass ich inzwischen die zwei ersten Folgen von Micha und ihrem Podcast More Than Knitting gehört habe, bin ich endlich dazugekommen und ich fand sie toll. Die Tonqualität ist gut und die Stimme angenehm. Es macht Spaß. Ja, ich glaube, ich habe das letzte Mal gar nicht den More Than Knitting gekündigt. Wenn ich jetzt da in meinem Shownotes-Buch zurückblättere, doch, das habe ich, letztes Mal habe ich es angekündigt, also ist alles gut und ich kann jetzt direkt zum Stricken übergehen. Ja, wie bei Fadenliebe schon erwähnt und auch in vielen anderen, also in Michas neuem Podcast, in Elkes Podcast Strickspleen, in dem Podcast Fadenliebe von Claudi und Jessica. Man kommt nicht an dem Brickless-Tuch vorbei Und ich bin immer noch dran vorbeigekommen, aber ich habe mir das tatsächlich noch nie richtig angeguckt. Und ich habe es dann, da es in so vielen Podcasts erwähnt wurde, jetzt auch mal angeguckt und finde es tatsächlich wirklich sehr schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, natürlich. Also, aber ich dachte mir so, ja, die Tücher von Martina Behm finde ich jetzt nicht durch die Bank so toll, wie zum Beispiel die von Steven West, die Sachen. Also da sind dann immer alle paar Male ist ein tolles dabei und dann kommen wieder drei, wo ich denke, ist nicht so meins. Und Brickless ist wirklich schön. Also kann ich euch gut verstehen, dass ihr das alle stricken wollt. Und ich werde es aber trotzdem eher nicht stricken. Ich habe noch total viele Tücher in meiner Queue und die sind auch sehr schön. Vor allem, also von Martina Behm habe ich auf jeden Fall noch Lefty gecued, was ich auch super, super hübsch finde. Ich habe sowieso gerade Lust, ganz viel anzuschlagen, nur halt die Zeit, ne? Ist immer so. Ja, ich habe auch was gestrickt. Und zwar auf Anregung von Ulrike, die ist bei Ravelry unter dem Nicknamen Spinning Around unterwegs. Und die hatte irgendwie, ja, der folge ich auch auf Facebook und da hatte sie ein Bo Bild gepostet von ihren neuen Handschuhen, von ihren neuen Fäustlingen mit einem super schönen, wie sagt man, so einem Reifenspurmuster auf dem Handrücken und die heißen, das Pattern heißt Cruiser von Kaylin Meyer. Es ist auch ein kostenloses Muster und man strickt es mit so einem Worsted Weight Garn. Kann man, also, aber ich glaube, das kann man auch mit sehr verschiedenen Garnstärken stricken. Und dann muss man halt so ein bisschen die Größe anpassen. Es ist nicht so schwierig, denke ich mal. Also der Handschuh ist auch in drei Größen angegeben, so dass man zum Beispiel ein dickeres Garn nehmen könnte und größere Nadeln und dafür eine kleinere Größe stricken. Oder man könnte dünneres Garn nehmen mit dünneren Nadeln und dafür die größere Größe stricken. Ja, ich bin davon inspiriert worden. Ich fand die so toll. Und obwohl ich jetzt gerade keine Handschuhe, habe ich trotzdem welche gestrickt. Und dann gedacht, naja, vielleicht kann ich die ja verschenken. Aber ich habe mit dem Verschenken da auch Probleme, weil ich kenne nicht so viele Leute, denen ich jetzt die welche brauchen. Oder zum Beispiel kenne ich auch Leute, die einfach empfindliche Haut haben und die Wolle, die ich verwendet habe, nicht vertragen würden. Also ich habe so handgesponnenes Garn aus pommerschen Landschaf genommen. So muss ich jetzt mal eine Stricknadel zur Hand nehmen, weil ich stricke gerade schon das zweite Paar dran von den Cruiser. Ja, also es ist eine eher rauere Wolle. Also nicht, ich würde jetzt nicht sagen, sie ist mega kratzig, aber sie ist halt auch nicht weich, würde ich sagen. So. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ich kenne entweder nur Leute, die empfindlich sind oder welche, die sich aus gestrickten Sachen nichts machen würden, was ein bisschen schade ist und deswegen behalte ich die jetzt einfach selbst. Weil ich finde sie auch wirklich sehr schön. Ja, und was ich denke, was ich bei den Cruiser Mittens auch total gut anbieten würde, ist so ein Hybrid zu stricken aus den Cruiser und den Tridactyl. Das sind diese Dreifingerhandschuhe. Da habe ich welche zum Fahrradfahren mir mal gemacht und das sind meine absolut warmen Lieblings-Winterfahrradhandschuhe. Total praktisch. Und deswegen habe ich jetzt nochmal Cruiser angeschlagen, wo ich aber statt Fäustlingen eben Dreifingerhandschuhe machen will. Und die will ich dann mit Vlies füttern und die verschenke ich dann, weil ich glaube, so Fahrradhandschuhe, ich kenne total viele Leute, die ich mag und mit Handschuhen beschenken würde. und die gerne Radfahren. Ja, also zum Radfahren toll. Also die Fäustlinge, die sind halt schlecht, wenn man zum Beispiel so eine Gangschaltung, also das eine Click-Shift-Gangschaltung hat, wo ich und ja, mit dem Bremsen und dann Schalten und so, es ist ein bisschen blöd. Mit Fäustlingen und mit diesen Dreifingerhandschuhen ist einfach top zum Radfahren. Ja, habe ich gefertigt gemacht und auch schon fotografiert und bei Ravelry. Und ja, dann habe ich, eigentlich hab, bin ich auch mit den Cruiser, bin ich draufgekommen, weil ich noch von meinem letzten Projekt ein bisschen schon zu Knäueln gewickelte Garne hatte und ich wollte dann eins mal aufbrauchen, also einfach mal ein bisschen Stash-Busting machen. Ja, und dann habe ich noch meinen Stash mal wieder ausgelüftet, also so dieses Airing of the Stash, was auch die Brenda Dane immer macht vom Podcast Cast On. Und immer wenn ich jetzt mein Stash ausbreite, dann übermannt mich immer so eine Liebe zu meinen Garnen. Ich habe ja, mein Stash besteht ja inzwischen hauptsächlich aus handgesponnenen Sachen. Dann kriege ich total die Anschlageritis. Ich will unbedingt alles anfangen. Ich will mit meinen ganzen tollen Garnen stricken. Aber im Moment habe ich es mir wieder verkniffen, weil ich gerade eben meinen Hybrid-Cruiser und Tridactyl-Paar stricke. Und ich will nicht so richtig viel gleichzeitig gerade auf den Nadeln haben, weil sonst wird wieder nichts fertig. Und es gibt ja auch noch das Spinnen, was dazu kommt, so dass es sich nicht so anbietet, zu sehr multitasken. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich muss gerade hier noch mal gerade Maschen zählen. Ich bin gerade beim Verzopfen. Ich zopfe immer ohne Zopfnadel bei solchen. Eigentlich zopfe ich inzwischen alle Zöpfe ohne Zopfnadel, fällt mir so auf. Und ich habe gestern eine Folge vom Sommer gehört von dem Podcast The High Fiber Diet von Coggy. Und sie sagte, dass bei ihr die Zöpfe schöner aussehen, wenn sie eine Zopfnadel benutzt und die Zöpfe, wenn sie ohne Zopfnadel zopft, nicht so schön aussehen. Und ich habe das ja so lange nicht mehr gemacht, dass ich keine Ahnung habe, ob das bei mir auch so hinkommen würde oder nicht. Also ich bin mit dem Aussehen meiner Zöpfe ohne Zopfnadel eigentlich ganz zufrieden. Aber ich war echt fasziniert, dass es Leute gibt, bei denen das unterschiedlich aussieht, wenn sie eine Zopfnadel benutzen oder wenn sie keine benutzen. Ja, genau. Dann komme ich doch einfach mal zum Spinnen. Ich habe ganz viel gezwirnt auf meiner Zwirnspindel. Ich habe so zwei Fußspindeln, eine etwas größere und eine etwas kleinere, die ich mit Vorliebe zum Zwirnen benutze. Habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt, weil ich da auch schon am Zwirnen war. Ja, ich habe dann vier Garne in Lace-Stärke bzw. Sockenwollstärke gezwirnt und meistens so, wenn ich unterwegs war oder irgendwie in Wartezimmern saß. Bin auch krank gewesen und saß, sage und schreibe fast 3 Stunden im Wartezimmer. Und da habe ich dann wirklich ganz schön was geschafft. Ja, und diese Garne habe ich jetzt alle schon fotografiert und bei Ravelry eingepflegt und bin gerade auch dabei, mein Stash weiter zu entwickeln. Also ich habe, was meine ich mit weiterentwickeln? Ich habe bei Ravelry auf jeden Fall durch die neuen Spin-Features kann man jetzt viel mehr Angaben zu den handgesponnenen Garnen machen als vorher. Und ich habe ja über 90 Stück in meiner Datenbank. Und bis da erstmal die ganzen Zusatzinfos eingepflegt sind, habe ich wirklich zu tun. Das kann dauern. Und ich mache so nach und nach, nehme ich mir mal das ein oder andere Garn vor. Es müssten auch noch welche etwas schöner fotografiert werden. Ich habe bei einem oder zweien so furchtbar lieblose iPad-Bilder bei Kunstlicht nur und sonst nichts Schönes. Und ich habe angefangen, Etiketten zu machen für meine Garne. Und da bin ich jetzt, also erst habe ich Banderolen gemacht, die ich um den Strang geklebt habe. Da war ich aber nicht mit zufrieden, nämlich aus folgendem Grund. Ich mag es, wenn ich mein quartalsmäßiges Stash auslüften mache, dann mag ich das, jeden Strang aufzumachen, auszuschütteln und wieder zum Strang zu drehen. Und wenn ich dann immer die Banderolen abmachen und danach wieder rüberstülpen müsste, also die Banderolen würden darunter leiden, es wäre total hässlich und es wäre auch zu viel Arbeit. Also habe ich mich jetzt drauf verlegt, so Tags zu machen, wie sagt man, solche kleine Etiketten, die am Faden hängen mit einem Loch drin, so gelochte Tags. Und die habe ich einfach selbst zugeschnitten aus einem bunten Karton in Lavendel und Rosa. Und die habe ich total schön verziert und beschriftet und ich bin total zufrieden mit denen. Ich kann ja mal erzählen, wie ich die gemacht habe. Also ich habe aus dem Karton erstmal so ein Tag in der Größe, wie ich das mag, zusammen zurechtgeschnitten. Das waren so 4 mal 3 Zentimeter, würde ich sagen, so groß sind die. Dann habe ich 2 Ecken sozusagen abgeschnitten, damit sich diese typische Etikettenform oder also Anhängerform ergibt, wo das dann oben so am oberen Ende eben abgeschnittene Ecken hat. Und dann habe ich die mit dem Locher, habe ich ein Loch reingelocht. Und da das eh Karton war, ist das Loch auch ohne diese Metallöse, denke ich, stabil genug. Ich hätte aber am liebsten irgendein Gerät, wo man dann auch noch so Ösen reinmachen kann. Aber da weiß ich nicht so richtig, wie das funktionieren kann. Es gibt ja, glaube ich, Ösen für Stoff und da gibt es dann auch Aufsätze für die Lochzange, wo man das machen kann, aber das müsste ja eigentlich auch bei Karton gehen. Müsste ich mal vielleicht bei den Tags 2.0 vielleicht Ösen, müsste ich ja eigentlich vielleicht billig kriegen auf dem Stoffmarkt. Mal gucken. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung. Ja, und die habe ich dann verziert. Und zwar male ich ja manchmal mit Aquarellfarben auf Aquarellpapier, das sehr dick ist. Und wie das so ist, entstehen dabei dann auch Bilder, die nicht schön sind oder die einfach nicht aufhebenswert sind, wo aber einfach durch Aquarellfarben auf Aquarellkarton schöne Farbspiele entstehen. Und dann habe ich diese ja nicht mehr geliebten Aquarellbilder zerschnitten in Streifen von ja 4 mm Breite und habe die dann auf die Länge meines Tags zugeschnitten und habe dann unten einen Streifen mit einem Stück Aquarellmalerei raufgeklebt, was super gut aussah. Und dann habe ich noch einen schönen Stempel benutzt und zwar einen, den mir die Jademondin in ihrem Goodie-Päckchen mal geschickt hat von so einer kleinen Göttin und habe am gelochten Ende von dem Tag habe ich dann noch ein kleines Stempelverzierung angebracht und dann habe ich einfach mit einem schwarzen Gelschreiber die ganzen Angaben auf mein Tag geschrieben und hinten habe ich noch drauf geschrieben, wann ich das gesponnen habe und habe entweder eine kleine Spindel oder ein kleines Spinnrad drauf gezeichnet, um halt zu signalisieren, ob ich das Garn mit der Spindel oder mit dem Rad gesponnen hatte. Ja, und dann habe ich die mit einem Faden an meinem Strang befestigt und das sieht total super aus. Ich muss das unbedingt jetzt bei meinem gesamten Stash machen. Und ja, so die Irka hatte mir bei Facebook geschrieben, das findet sie toll, weil das einfach so zeigt, dass man dann seine eigene Arbeit, die man sich gemacht hat, auch wertschätzt. Jetzt muss ich gucken. Ah ja. Und ich finde auch, also, dass das so handgesponnene Garne sind einfach total was Besonderes und was Schönes. Und die kann man ruhig auch aufwerten mit richtig schönen handgemachten Labels. Und anhand dessen habe ich dann auch noch mir bei meiner Ravelry-Datenbank, wo ich ganz oft bei meinen handgesponnenen Garnen nur was für Fasern das sind und die Farbe, also habe ich zum Beispiel grüne Merino geschrieben oder rostbraunes BFL. Und anhand meiner Etikettierungsaktion, die auch noch nicht beendet ist, habe ich dann angefangen, meinen ganzen Strängen mal so richtig schöne Namen zu geben. Und dann saß ich heute auch noch stundenlang da und guckte mir so den Strang an und überlegte, wie kann der nur heißen? Wie könnte ich den denn nur nennen? Ist wahrscheinlich auch so das typische Handfärberinnen-Problem, wo man dann da sitzt, wie man sich Namen ausdenkt. Ja, ich habe meine Namen auf Englisch mir ausgesucht, weil ich Englisch einfach sehr mag. Und ja, bin ich noch nicht durch. Mal gucken, was mir noch alles für schöne Namen einfallen. Ja, das war's vom Spinn. Und wenn ihr eure Garne labelt, eure gesponnenen und schöne Labels gemacht habt, dann könnt ihr mir ja mal das verlinken zu euren Blogs oder so, wie, und ich gucke mir das gerne auch an. Ja, kalligrafisch bin ich ja nicht so der Profi, muss ich sagen. Das überlasse ich doch der Jademondin. Aber ich bin ganz zufrieden mit, weil, wie ich das so geschrieben habe. So, kann ich jetzt schon ein Daumenloch machen? Nein, noch nicht so ganz. Paar Reihen muss ich schon noch stricken. An meinem. So. Ja, dann kommen wir zur urbanen Selbstversorgung auch schon. Und da wollte ich heute darüber reden, über zwei Dinge, nämlich über Health at Every Size, der zweite Teil. Letztes Mal war ich ja beim Teil 1 und dann wollte ich noch was ich ganz wichtig finde, erwähnen. Obwohl, das könnte ich ja dann auf den nächsten Podcast verschieben. Und dann gehen mir schon die Themen nicht aus. Ja, das werde ich auf den nächsten verschieben und werde dann unter urbaner Selbstversorgung die Besprechung von Health at Every Size, dem Buch von Linda Bacon, weitermachen. So, da habe ich jetzt mir heute das Thema vorgeknöpft. Macht Dicksein wirklich so krank? Und zur Erinnerung, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, da habe ich das Thema gehabt, wodurch wird eigentlich Dicksein verursacht oder ja, was macht eigentlich dick? Und das war eigentlich auch ein Teil, der gar nicht kontrovers war und mit ganz vielen interessanten Punkten, die halt auch verknüpft waren mit zum Beispiel sozialem Status, Ökologie und auch ja, alle möglichen gesellschaftlichen Faktoren hat sie eingerechnet, zusätzlich zu den Ernährungsfaktoren und den gesundheitlichen Faktoren. Und ich glaube, da waren wir uns eher alle einig und jetzt kommt praktisch der kontroverse Teil so. Und der ist eben ist Dicksein denn wirklich so ungesund? Weil Linda Bacon und viele andere, die eine Health at Every Size Zugang zur Ernährung vertreten, sind der Meinung, nein. Deswegen heißt es ja auch Health at Every Size, nämlich Gesundheit bei jeder Körperform und Größe, weil eben die These ist, dick sein muss nicht ungesund sein. Und jetzt hatte ich noch was im Kopf, was wollte ich denn noch sagen? Genau, Health at Every Size ist nämlich nicht nur dieses eine Buch und Linda Bacon hat das auch nicht erfunden, sondern das ist, wie ich vielleicht letztes Mal auch schon gesagt habe, ein Konzept, was ganz viele Menschen miteinander oder verfolgen und wo viele dazu beigetragen haben. Und Linda Bacon hat es einfach auch als Titel ihres Buches verwendet, aber Health at Every Size gab es schon vorher. So, ja, dann steige ich direkt mal ein. Linda Bacon listet ein paar Mythen auf über Dicksein und ich gehe jetzt auf zwei davon ein, nämlich Dicksein führt zu einem frühen Tod und zweitens Fett verursacht Krankheiten. Und was den frühen Tod angeht, hat Linda Bacon gesagt, hat so wirklich viele Studien dazu befragt und da kam das raus, was denke ich die meisten schon wissen, dass Übergewicht sogar gesund ist und die Lebenserwartung verbessert und dass sehr viele Studien überhaupt keinen Zusammenhang zwischen dem Gewicht und der Lebenserwartung haben feststellen können. Und wenn tatsächlich Übergewicht mit einer verkürzten Lebenserwartung einhergeht, dann beschränkt sich dieses Risiko auf ein sehr, sehr starkes Übergewicht. Das wäre ein BMI über 35. Also ich bin nicht so gut mit diesen Zahlen. Ich habe keine Ahnung, was über 35 ist, also wie viel Kilo ich wiegen müsste, dass mein BMI über 30 wäre, habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall gelten Menschen ab übergewichtig, wenn sie ein BMI über 25 haben und als adipös oder fettleibig, wenn sie einen über 30 haben. Also es ist wohl schon, es ist noch, selbst bei dem stärkeren Übergewicht gibt es dann nochmal Unterteilungen und selbst stark übergewichtige Menschen sind nicht unbedingt ungesund, sondern wirklich nur sehr, sehr stark übergewichtige Menschen. Und dann auch nicht in allen Studien so. Also sie führt eine Studie an oder beziehungsweise eine Untersuchung in Norwegen, auch eine Langzeituntersuchung, die tatsächlich 1,7 Millionen Menschen umfasst hat und deswegen eine der breitesten Untersuchungen überhaupt war, wo halt rauskam, dass am ältesten Menschen mit Übergewicht werden und diejenigen mit der kürzesten Lebenserwartung sind untergewichtige Menschen. Also selbst die mega, mega fetten Menschen sterben immer noch später als die dünnen Menschen, so ist, und Menschen mit dem sogenannten Idealgewicht, das ist ja, hat Elke in ihrer Abnehmenfolge mal gesagt, dass dieses Idealgewicht sowieso auf irgendeinem Rechenfehler einer Versicherung beruht. Also diese Menschen mit dem Idealgewicht, die sterben auch noch früher als Menschen über mit BMI über 30, also welche, die schon als fettleibig gelten. Ich finde ja, diese Worte möchte ich absolut nicht abwertend verstanden wissen. So, es ist halt irgendwie blöd. Ich weiß nicht so richtig, was ich sagen muss, kann. Das Buch ist ja auf Englisch und ich muss dann irgendwelche deutschen Begriffe dafür einsetzen. Ja, Also idealgewichtige Menschen in Anführungszeichen haben immer noch ein höheres Sterberisiko als sehr stark übergewichtige Menschen. Und das wird erst ab einem BMI über 35 anders. Ja, dann kommt der Punkt 2 und zwar das krankmachende Fett. Da schreibt Linda Bacon, es haben manche Krankheiten mit Gewicht tatsächlich direkt zu tun und das sind Osteoarthritis, also würde ich sagen Knochen, ja Knochen gehen kaputt, weil sie durch das Gewicht eben belastet werden. Das ist halt so. Schlafapnoe, das ist also, dass man im Schlaf schlechter Luft kriegt oder halt so schnarcht und Aussetzer in der Atmung hat. Und manche Krebsarten, da steht aber nicht welche. Also da ist klar, dass Gewicht, also bei allen anderen Krankheiten ist klar, dass Gewicht mit erhöhtem Krankheitsrisiko einhergeht. Ob es die Krankheiten aber verursacht, ist umstritten. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Kausalität und Gleichzeitigkeit. Also zum Beispiel, dass viele dicke Menschen gleichzeitig krank sind, muss nicht heißen, dass ihr Dicksein die Krankheit verursacht hat, sondern es heißt einfach nur, dass gleichzeitig Gewichtszunahme und Krankheit entstanden sind bei diesen Menschen. Und Linda Bacon fragt, was kommt denn außer dem Gewicht noch in Frage, diese Krankheiten zu verursachen, unter denen dicke Menschen oft leiden? Da gibt es nämlich eine ganze Menge an Dingen, die sehr plausibel in Frage dafür kommen, Krankheiten zu verursachen, zum Beispiel Medikamente. Und da ist es ein bisschen ein Sonderfall, weil dich in dem Fall die Medikamente nicht die Krankheit verursachen, sondern es gibt viele Medikamente, die man gegen Krankheiten nimmt, die gleichzeitig auch dick machen. Und dadurch kommt natürlich zustande, dass kranke, dicke Menschen in den Statistiken auftauchen. Also die Krankheiten sind dann schon vorher da. Und die Medikamente, die genommen werden dagegen, machen dick und dann stehen dann auf einmal kranke, dicke Menschen da und tauchen in der Statistik auf als dicke Kranke. Dann gibt es zum Beispiel einen bewegungsarmen Lebensstil bei schlechter Ernährung, der nicht nur dick macht, sondern auch krank macht. Also das ist ja eigentlich sogar viel schlimmer, dass der bewegungsarme Lebensstil und das Fastfood, dass die krank machen. Wenn sie jetzt nur in Anführungszeichen dick machen würden, dann wäre das ja ein rein ästhetisches Problem. Aber auch hier kommen dann mehr dicke Kranke in der Statistik vor, weil eben das, was krank macht, eben auch dick macht. Und es ist gut belegt, schreibt sie, dass zwischen Aktivität und langem Leben und Gesundheit ein viel stärkeres Band besteht als zwischen Gewicht und langem Leben. Und es wird zum Beispiel eine Studie zitiert, die nennt sich Aerobic Center Longitudinal Study aus Texas, USA, wo fitte, fette Menschen die halbe Sterblichkeitsrate hatten von schlanken, unfitten Menschen. So dass man eigentlich da, also nach diesem Ergebnis wäre eben Fitness mit langem Leben viel stärker assoziiert, als wie viel Gewicht die Person auf die Waage bringt. Okay, weiter im Text, was hat noch mit den Krankheiten zu tun und mit dem Gewicht. Dicke Menschen haben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in ihrem Leben irgendwann mal gefährliche Methoden angewandt, um abzunehmen. Das ist zum Beispiel Medikamente, um Gewicht abzunehmen. Die machen, also ganz viele davon machen einfach krank und sind inzwischen auch viele vom Markt genommen worden, weil sie Herzprobleme verursachen oder Krebs auslösen und so weiter. Und wenn man immer schon dick war, dann greift man natürlich eher zu solchen Sachen, wie wenn man gar keinen Grund dazu hat. Und schon wieder mehr Dicke, die Krankheiten haben in der Statistik. Dann haben dicke Menschen in ihrem Leben mit hoher Wahrscheinlichkeit schon alle möglichen Diäten ausprobiert und hatten dieses Weight Cycling. Und letztes Mal habe ich das mit Jojo-Effekt übersetzt und ich würde das aber zurücknehmen, weil Jojo-Effekt ist eher, dass man, wenn man so eine Mangeldiät macht, so eine Hungerdiät und der Körper dann in diesen Hungermodus geht und sobald es dann wieder normal zu essen gibt, wahnsinnig viel einlagert und um für die nächste Notphase vorzubauen. Aber Weight Cycling bezieht sich auch auf Menschen, die vernünftig abgenommen haben mit Bewegung und Ernährungsumstellung und die dann später wieder durch abermalige ungesunde Ernährung vielleicht wieder zugenommen haben oder einfach weil der Körper sich angepasst hat. Das hatten wir ja auch beim letzten Mal, dass der Körper einfach die Fähigkeit hat, sich an alles Mögliche anzupassen und sich bei einem Setpoint einzupendeln. Und dagegen kann man eigentlich ganz wenig nur tun, wenn der Setpoint hoch ist. Und man drückt den künstlich runter und kehrt dann zu dem zurück und erhöht den dabei immer wieder. Das muss nicht der Jojo-Effekt sein. Das kann auch irgendwie mit sogenannten vernünftigen Methoden passieren. Also die Unvernunft besteht dann halt darin, dass man zu sehr unter seinen Setpoint geht, aus ästhetischen oder sonstigen Gründen. Und den Körper halt unnötigem Abnehmstress aussetzt, weil man denkt, man müsste dünner aussehen, als man eigentlich vom Typ her ist. Dieses Weight Cycling macht halt auch krank. Es erhöht zum Beispiel das Risiko für Bluthochdruck und es gab auch Studien, die gezeigt haben, dass dicke Menschen, die niemals Diät gemacht haben, sehr viel bessere Blutdruckwerte haben wie dicke Menschen, die oft Diät gemacht haben. Also manche zum Beispiel auch den gleichen Blutdruck wie gesund, wie, Entschuldigung, wie dünne Menschen. Ja, dann kommt noch in Frage das krankmachende negative Selbstbild. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Stigmatisierung und Stress macht krank. Und Stress macht nicht nur krank, sondern eben auch dick. Das hatte ich auch beim letzten Mal. Also, so dass dann auch wieder erklärt wird, warum Gewicht und Krankheit einhergehen kann, ohne dass Gewicht krank macht, sondern es ist dann halt ein dritter Faktor, der die Krankheit verursacht, wie hier halt dann der Stress. Da hat sie kulturübergreifende Studien angeführt, die gezeigt haben, dass Dicke, die in Ländern leben, wo sie weniger stigmatisiert werden, auch nicht an denselben Krankheiten leiden wie zum Beispiel in Ländern, wo sie sehr stigmatisiert werden. Außerdem gibt es eine Relation zwischen BMI, also dem Body Mass Index, und Krankheit. Die höher ist bei Menschen, die stärker Körperbildern entsprechen müssen. Also bei jüngeren Frauen ist die Relation zwischen einem hohen BMI und Krankheit stärker als bei älteren Männern. Und das deutet auch darauf hin, dass dass das negative Selbstbild, was einem als dicke Person aufgedrückt wird und reingeprügelt wird, dass das an sich auch schon sehr ungesund ist. Ja, dann geht sie noch ein auf Diabetes Typ 2, auf Blut, ich glaube noch mal auf Bluthochdruck und Krebs. Das mache ich aber jetzt nicht, weil das würde hier dann zu weit führen. Da müsstet ihr dann euch selber das Buch kaufen. Aber das Fazit von diesem Teil, wie krank macht Fett, ist eben, dass es gar nicht erwiesen ist, dass Fett krank macht, beziehungsweise dass Fett auf also nur für bestimmte Dinge als krankmachend erwiesen wurde, was ich vorhin gesagt habe. Und dass da halt auch noch, dass aber die Rolle des Fettes bei der Entstehung von Krankheiten stark übertrieben wird und auch falsch dargestellt. Dazu habe ich noch was aufgeschrieben über das krankmachende viszerale Bauchfett, was Elke auch angeführt hat. Da gibt es auch einen kleinen Abschnitt dazu. Und zwar schreibt auch Linda Bacon, dass es sogenanntes gutes Fett und sogenanntes böses Fett gibt. Und dieses viszerale Bauchfett befindet sich hauptsächlich um die inneren Organe herum, hauptsächlich um die Leber. Und diese Fettzellen sind aktiver als andere Fettzellen. Das heißt, sie lagern schnell ein und sie geben schnell ab. Und wenn jetzt zum Beispiel diese Fettzellen ihr Fett abgeben, dann kommt halt ein Haufen Fett gleichzeitig ins Blut und kann die Arterien verstopfen, was schlecht ist. Und dann belastet eben das Fett, wenn es abgegeben wird, zum Beispiel auch die Leber, die dann mehr zu tun hat, um das zu verarbeiten. Aber was genau die Rolle des viszeralen Bauchfettes ist, warum das eben schlecht ist, ist noch nicht komplett erforscht oder man müsste das noch mehr erforschen. Es ist aber klar, dass es schwierig, also problematischer ist. Und andere Fettzellen, die eben nicht um diese Organe rumliegen, sind oft sehr viel weniger aktiv. Das heißt, die lagern Fett ein und geben das entweder gar nicht oder nur sehr langsam wieder ab. Und dadurch belasten sie halt den Organismus nicht so und können sogar gut sein für den Menschen. Also die WissenschaftlerInnen glauben eben, dass diese weniger aktiven Fettzellen diejenigen sind, die eben diese positiven Effekte von Fett haben, also zum Beispiel diese Langlebigkeit oder dass bestimmte Krankheiten bei dicken Menschen viel milder und besser verlaufen als bei untergewichtigen oder dünnen Menschen. Und was noch? Oder halt einfach die generelle Langlebigkeit. Ja, nach diesem kurzen Exkurs in dieses viszerale Bauchfettthema nochmal zurück zum Fazit. Also dick sein hat zweifellos seit der Mitte des 20. Jahrhunderts zugenommen, aber die gesundheitlichen Risiken des Dickseins werden einfach stark übertrieben oder falsch dargestellt. Es werden außerdem unberechtigt Ängste geschürt, dass wir immer fetter werden würden als Gesellschaft, obwohl das Fetterwerden seit ungefähr 1999 beendet ist. Also seit der Jahrtausendwende ist statistisch, zumindest in den USA, kein Dickerwerden von der Bevölkerung mehr zu verzeichnen. Und Linda Bacon vermutet, dass es einfach also dass sozusagen ein Plateau erreicht ist und dass die Menschen jetzt so das Gewicht haben, was bei ihrem zivilisierten Lebensstil, wo man sich eben nicht so viel bewegt und bestimmte Dinge isst, einfach dass das Gewicht ist, wo sich's dann einpendelt. Und deswegen bräuchte man keine Angst zu haben, dass es jetzt immer so weitergeht bis zum Tod durch Verfettung. Und sie findet es äußerst unseriös, eben diese Ängste trotzdem zu schüren. Und ebenfalls sind Versprechen, dass eine Gewichtsabnahme zu mehr Gesundheit führt, falsch. Also es gibt dafür keine wissenschaftliche Grundlage. Und diese Versprechen können sogar gefährlich sein, weil wenn diese Gewichtsabnahme, die man erreicht, nicht gehalten werden kann und man wieder zunimmt und das mehrmals macht, dann kann eben dieses zu einem sehr gesundheitlich schädlichen Weight Cycling führen. Ja, das war so das Fazit dieses Abschnitts und dann habe ich jetzt noch vor, drittes Mal dieses Thema durchzunehmen und da kommt es dann halt zu dem eigentlichen Health at Every Size Programm, also wo man sagt, was macht eigentlich dick und ist dick sein und wie funktionieren denn Diäten und jetzt wo wir haben besprochen, ob dick sein wirklich so schlecht ist. Kann jetzt sozusagen drankommen, wie geht man denn dann um, wenn man dick und trotzdem gesund sein will oder wenn man einfach gesund sein will, ohne auf sein Gewicht dabei zu achten. Ich bin ja, also es ist ja eigentlich für auch mittelgewichtige oder dünne Menschen ist es auch cool, wenn die einfach sich um ihre Gesundheit kümmern, ohne sich um ihr Gewicht Sorgen zu machen. Also zum Beispiel Menschen, die total dünn sind, die werden ja auch total oft angehalten, sie müssten mehr essen oder dicker werden, damit sie nicht so ungesund sind. Und während es tatsächlich wissenschaftliche Anhaltspunkte dafür gibt, dass Untergewicht ungesund ist, ist es eben durch diese Setpoint-Theorie, steht es eben nicht in der Macht der dünnen Menschen, dicker zu werden. Also selbst wenn es ungesund sein sollte, können diese Menschen einfach nicht willentlich dicker werden und müssen, für die ist es dann auch gut, wenn sie sozusagen ein gesundes Leben anstreben, ohne sich irgendwie unter Druck zu setzen. Sie müssten jetzt ein bestimmtes Gewicht haben oder sich halt von ihrer Umwelt unter Druck setzen zu lassen. Ja, das war dann der Abschnitt urbane Selbstversorgung für heute. Und dann gibt es, was ich gerade toll finde. Und zwar habe ich da einen Tipp für euch. Ich gucke mir bei YouTube manchmal gerne an die Yoga-Videos von Esther Eckhart. Das ist eine Yoga-Lehrerin aus Holland oder aus den Niederlanden eben. Sie macht ihre Videos auf Englisch und ich finde die sehr angenehm und verständlich. So komme ich ganz gut mit durch beim Yoga machen. Und da habe ich bei so eine ihren YouTube-Channel auch abonniert und da kriegte ich eine E-Mail, dass sie ein neues Video hat und ich guckte mir das an und sie sagte da drin, dass sie im September ein Yoga-Month macht. Das heißt, dass alle, also sie hat so eine Webseite, wo sie ganz, ganz viele Mitglieds, also nur für Mitglieder-Videos hat, also so richtig einstündige Yoga-Kurse online, wo richtig alles haarklein erklärt wird und richtig, richtig viele. Und zu diesen ganzen richtigen Yoga-Videos in aller Ausführlichkeit gibt es im September eine Woche kostenlosen Zugang für alle, um eben den September-Yoga-Monat zu zelebrieren. Und ich habe das gemacht. Man muss sich da registrieren auf der Website eckhartyoga.com und dann wird man da schon so hingeführt bei September Yoga Month und dann kann man sozusagen da diese September Yoga Month Mitgliedschaft in den Warenkorb in Anführungszeichen legen. Und dann kriegt man gleich so eine Bestätigungsmail und ist dann sozusagen eine Woche kostenlos drin und das verlängert sich auch nicht automatisch, so dass man halt dann nach der Woche nicht jetzt auf einmal was zahlen muss. Na, da habe ich jetzt Vinyasa Yoga für Anfänger gemacht und habe dann schon mal ganz viel über diese grundlegenden Posen, die ich schon vorher kannte, noch mal richtig viel Neues gelernt und so ein paar Feinheiten. Und jetzt klappt auch endlich hier Downward Facing Dog ein bisschen besser. Dann habe ich ein Programm gemacht, was auch so für Level 1 ist, also für AnfängerInnen. Und das war Yoga für den oberen Rücken, die Schultern und die Arme. Und boah, war das ein tolles Programm, aber auch ganz schön anstrengend. Aber ich glaube auch sehr, sehr gut. Ja, also alle, die Bock haben, eine Woche Yoga zu machen, das geht noch während des Septembers und wir haben jetzt noch ein klein bisschen September, also ran an den Speck. So, und jetzt habe ich nur noch Teechen und ich trinke gerade eine Kräuter-Früchte-Teemischung von meinem Teeladen hier um die Ecke, der heißt Bohea und die Früchte-Kräuter-Teemischung heißt Freche Göre. Also es ist so wirklich schön, sehr unaufdringlich, aber so ein ganz feiner Geschmack. Ich mag's ja gerne, dass so diese Kräuterigkeit nicht so mit scharfer Minze oder so ist und einen ganz leichten fruchtigen Touch hat. Ganz schön. Ja, das war's dann mal wieder für heute. Und ich sehe gerade, es sind schon so 50 Minuten und deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt nicht beide Themen gemacht habe bei der urbanen Selbstversorgung. Und dann wünsche ich euch eine ganz tolle, faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen und wir hören uns dann hoffentlich Anfang Oktober wieder. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und Today wird geschrieben TWODAY. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.